Die kleine Form vom Erntedank ist ja ein einfaches Tischgebet, das wir, glaube ich, doch gerne praktizieren und in unserem technischen Leben auch so kennen. Es kann etliche Mal natürlich auch zu einer Form kommen, die wir gar nicht mehr richtig so wahrnehmen. Ich glaube, ich habe es mal in einem mennonitischen Buch gelesen, dass so beim Gebet man immer die Augen senkte und irgendwann hieß das gar nicht, lass uns beten, sondern lass uns nach unten schauen. Und dem zu widerstehen geht ja, das ist ja einfach. So eine Tradition zu unterbrechen, kann man einfach mit dem bewussten Beten. Das hat unser Herr Jesus ja auch nicht Angst gehabt, das zu tun, und er hat die gleichen Worte genutzt und hat gebetet und gedankt für eine Mahlzeit, für ein Essen, für ein Stück Brot. Ich weiß nicht, wie wir das so in den Familien jetzt praktizieren, ob das immer der Papa macht oder auch mal der Reihe nach, ob es immer ein Formgebet ist oder frei formuliert. Ich würde das gerne mal erfahren, einfach auch als Erfahrungsaustausch und miteinander dadurch auch vielleicht unser Alltag ein bisschen bereichern im Glauben. Wenn ich hier die Kinder mal fragen würde, wer betet bei euch am Tisch bei Nachtigalls? Ihr alle, betet ihr ein bestimmtes Gebet oder ein freies Gebet? Ein bestimmtes. Würdest du uns das sagen? Komm, sag das mal laut im Mikrofon. Vielen Dank.
Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Amen.
Vielen Dank. Sind noch andere Formen des Gebets? Wer würde das noch einfach jetzt frei mal mitteilen? Wie machen wir das zu Hause? In dem kleinen Erntedankfest. In dem kleinen Gebet, kurzen Gebet am Tisch.
Nicht immer, aber zu manchen Anlässen, und die Kinder sind ja jetzt schon teilweise groß und finden das manchmal nicht mehr so gemäß, aber geben wir uns alle die Hand und jeder dankt für etwas. Und wenn er fertig ist, drückt er dem anderen die Hand und er weiß dann, dass er dran ist mit seinem Gebet.
Vielen Dank, Dai.
Ich hatte eigentlich auf so eine Gelegenheit gewartet. Es geht dabei weniger für mich, wie danken wir am Tisch, das machen wir in freien Gebeten. Da gibt es keine feste Aussage oder kein festes Gebet. Aber für mich findet dieser Dank, dieser Erntedank eigentlich schon dann statt, wenn ich mal so durch die Wälder und durch die Felder gehe. Wenn ich sehe, wie die Früchte reifen, man kann am Wegesrand irgendwo mal einen Apfel nehmen oder eine Birne, Pflaumen, Nüsse. Mhm. Im Spätherbst sind die Bucheckern auf dem Boden liegen, kann man sich mit Bucheckern bedienen. Wenn man die Farbenpracht der Bäume und des Laubes sieht, was jetzt so anfängt, sich umzufärben, dann kann ich immer nur sagen, Herr, ich danke dir für deine große, wunderbare Schöpfung, in die du uns hineingesetzt hast, die wir zum Leben haben. Das ist für mich so, wenn ich durchs Wochenende gehe, wenn ich wandern kann. Gestern bin ich mit dem Motorrad gefahren. Ich bin durch die Felder gefahren. Es war wunderschön. Die Felder waren zwar abgeerntet. Es roch auch mal hier und da ein bisschen nach Mist. Aber genau das ist es, was uns eigentlich wieder zurück zur Natur bringen lässt. Denn das ist unser Leben. Dass alles, was wir sind, auch wieder zur Erde wird und da wieder hinkommt. Das ist ein Kreislauf, in den Gott uns hineinversetzt hat. Und das macht mich dankbar.
Danke. Das ist sehr lebensnah. Das bereichert uns. Herrlich.
Ich kann auch nicht still sein. Ich will sagen, der kleine Garten da vorne, da sind viel verschiedene Pflanzen. Und wenn ich da mal Haken tue, dann sehe ich, dass die alle verschieden sind. Es sind vielleicht zwei, die gleich sind. Die anderen sind alle verschieden. Dann denke ich, wer hat die geschaffen? Weil die so verschieden sind. Und so ist unsere Gemeinde. Wir sind alle verschieden. Und wir lieben uns und sind in einer Gemeinde. Und dann sehe ich die Schöpfung mit ganz anderen Augen. Nicht nur da, ein Unkraut wächst da. Das sehe ich auch. Aber die Büsche, wie schön die geschaffen sind, dann danke ich dem Herrn von Herzen dafür.
Danke, Herr. Ja, wo brennt das Herz noch? Teilt es mit.
Ja, ich möchte auch zu Gottes Ehre sagen, dass ich immer fasziniert von dieser Bild, welche Gott hat mir geschenkt. Ich sehe jeden Tag auf Arbeit dieses Bild, die Natur, welche unser Gott hat gemacht, von oben, von siebten Stock. Das ist so wunderbar. Ich sehe das jeden Tag und ich bin immer überrascht. Das ist so unterschiedlich, so viel unterschiedliche Farben. Im Himmel, überall. Und das ist ja auch ehrlich Gottes Geschenk für uns. Und ich bin sehr, sehr dankbar ihm für das. Ich kann ja auch die Bäume sehen, die Fluss, kleiner Fluss und alles Mögliche. Und das ist ja auch für uns allen ja gedacht. Gott hat das so wunderbar gemacht und ich kann nicht ja auch so still sein, nicht von dem das erzählen, weil ich wundere mich immer jeden Tag und mit meinen Kollegen besprechen das auch immer, dass wir haben solche Möglichkeit, das alles von oben sehen.
Ja, nicht irgendwie das gewöhnt werden, sondern nicht aufhören zu staunen, hat es gefreut.
Ja, irgendwie habe ich mich doch überwunden. Ja, bei uns hat sich das so über die Jahre so irgendwie auf so eine Art auch Tradition eingebildet oder eingestellt. Man hört auch bei Trauung so, die Männer sollen ja der Haupt der Familie sein und das hat mir auch zu Herzen genommen. Und jedes Mal, wenn wir Samstag alle am Tische sitzen, dann fühlte ich auch die Verantwortung, dass ich da vorangehen soll. Und das habe ich auch die Jahre immer gemacht. Dann habe ich ein frei formuliertes Gebet immer gesprochen, dass die Kinder das auch hören. Das war für die auch ein Segen. Aber auch Anliegen war für mich immer, dass sie auch selbst beten. Dann immer mittags oder abends oder so, dass sie selbst beten. Und das war auch ein Segen für die Kinder, dass sie selbst beten. So, dass sie abwechseln. Meistens morgens früh habe ich gebetet für den Dank und für den Segen für die Kinder, für die ganze Familie, dass wir in den Tag so reingehen. Das hat sich über die Jahre doch mal als großen Segen eingestellt und da mich groß bislang war, oder haben wir davor einen Segen getragen.
Ja, danke. Wir werden das bestimmt noch bei Gelegenheit fortsetzen in unseren Zeugnissen, in den Gottesdiensten. In die Statistik sagt, dass in die Umfragen zufolge, wenn die so weit die erfasst werden können, dass im Jahre 1965 noch 54% der Bevölkerung angegeben haben in Deutschland, dass sie nicht beten. Also es war ein bisschen mehr über die Hälfte, dass sie am Tisch nicht beten, dass sie dafür das Essen nicht danken. Im Jahre 2011, der Umfrage zufolge, waren das schon 74%, die angegeben haben, dass sie am Tisch nicht danken für das Essen. Wenn wir das mit dem Wort aus dem Evangelium jetzt verbinden, in dem Jesus das mal gleichgestellt hat, dass er gesagt hat, wo nicht gebetet wird, da wird auch nicht geglaubt. Dann ist das ein Bild vom Glauben. Ein Bild vom Glauben, weil das ist ein Ausdruck des Glaubens. Und wenn wir jetzt auch nicht mit erhobenem Finger einfach sagen, jetzt müssen alle wieder am Tisch beten, dann glauben alle, das wollte ich damit nicht sagen. Aber es ist ein Spiegelbild und ich wollte in dieser Predigt uns ermutigen, in unserer Zeit, in der Glaube nicht selbstverständlich ist und das auch nicht unbedingt zunimmt, Menschen des Glaubens zu sein. Dankbar an Gott und Dank an seine Gaben, Freude haben, durch die Wälder fahren und gehen und unseren Schöpfer zu danken. Das wird in vielen anderen Lebensmomenten, vielleicht in Momenten der Angst, in Momenten der großen Herausforderung, merken wir auf einmal, dass wir einen Halt haben. Ich sprach diese Tage mit unseren Nachbarn und er sagt, weißt du, als ich in einer großen Not war, da ging ich auch zum Fenster und habe zum Himmel geredet. Es ist doch gut, dass wir jemanden haben, über uns Menschen, und diesen Glauben zu stärken, wollte ich uns einen längeren Abschnitt aus der Apostelgeschichte lesen und nochmal, wie gesagt, einfach unseren Glauben daran stärken. Und in diesem Zusammenhang wird es auch deutlich, was in unserer Zeit vielleicht ein großes Hindernis ist, warum Glaube gedämpft wird. Womit wird Glaube vernichtet? Apostelgeschichte 14, Verse 8 bis 20. Und es war ein Mann in Lystra, der hatte kraftlose Füße und musste sitzen, denn er war lahm vom Mutterleibe und hatte noch nie gehen können. Der hörte Paulus reden, und als dieser ihn ansah und merkte, dass er Glauben hatte, ihm könnte geholfen werden, sprach er mit lauter Stimme, stehe aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Als aber die Volksmenge sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und sprachen auf Lykonisch: Die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns herniedergekommen. Und sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er das Wort führte. Der Priester des Zeus aber brachte aus dem Tempel vor ihrer Stadt Ochsen und Kränze vor das Tor und wollte opfern samt der Volksmenge. Als das die Apostel Barnabas und Paulus hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sprangen mitten unter das Volk und schrien und sprachen: Ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen nichtigen Göttern zu dem lebendigen Gott, welcher gemacht hat Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, der in vergangenen Zeiten alle Heiden ihre eigenen Wege gehen ließ. Und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Und als sie das sagten, konnten sie kaum die Volksmenge beruhigen, dass sie ihnen nicht opferten. Es kamen aber von Antiochien und Ikonien Juden dorthin und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus in der Meinung, dass er gestorben wäre. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Und am nächsten Tag ging er mit Barnabas weg nach Derbe. Die Gabe Gottes tut den Menschen Gutes. Es ist immer die Gnade Gottes, die das, wie wir das kennen aus der Bibel, heißt, das ist das unverdiente Gut, das Gott den Menschen zukommen lässt. Das war alles in der ersten Missionsreise von Paulus und Barnabas. Und die Gnade hat hier gewirkt. Es war Gottes Freude, die, wie Paulus das auch erklärte, die ganze Frucht, so wie Gott sich gezeigt hat an den Menschen, obwohl sie früher nicht wussten, sie hatten ihr Gesetz des Herzens, aber nicht das Gesetz Gottes, die Heiden. Das Gesetz Gottes hatte nur das Volk Israel. Und er sagt, er ließ euch doch alle gehen, aber unbemerkt hat Gott sich nicht gelassen. Und alles, was sie hier tun, es ist Ausdrücke der Gnade Gottes. Die Heilung eines kranken Menschen, ein Wunder, das Menschen sofort verbinden mit einer Gottheit und nicht mit menschlicher Kraft. Die Schöpfung, die ganzen Bedingungen zur Erde, wie hörten wir, was habe ich schon getan für so ein Wachstum an einer Frucht, an einem Baum oder einem Strauch? Die Ernte, alles ist uns Menschen gegeben, so wie die Bibel hier sagt, ihr habt eure Herzen doch erfreut damit. Ihr habt Gott geschmeckt, ihr habt Gott berührt, ihr habt von Gottes Gaben gelebt. Ich glaube, auch wir können einiges aufzählen und haben ja auch schon Worte des Staunens und der Dankbarkeit gehört, was Gott in unserem Leben in diesem Jahr gewirkt hat. Aber hier merken wir, bei diesem ganzen Zusammenhang ist irgendwie die Finsternis so groß geblieben, dass die doch die Gewalt, das Vernichtende und der menschliche Eifer hier nicht durchgedrungen sind zu der Anbetung Gottes. Es blieb in dieser Stadt bei vielen Menschen finster. Und da ist eine sehr sichtbare Kraft hier doch fast fassbar wird sie. Das ist die Religion. Das ist, ich will dieses Wort jetzt nicht neutral brauchen, weil es gibt keine direkte Beschreibung von diesem Wort, was das bedeutet. Es kann etliche Mal wird es im positiven Sinne gebraucht, wenn man vom Glauben spricht. Aber ich will das hier jetzt nutzen in dem Sinne, dass Religion nicht der Glaube an Jesus ist, sondern so wie Apostel Paulus das hier sagt, ihr habt euch den Göttern, den nichtigen Göttern unterworfen. Und deswegen macht die hier jetzt Dinge, die ganz verkehrt sind, die nicht richtig sind. Und wir sind ja fast vielleicht sogar neidisch auf diese Menschen, wie viel Gottesfurcht die haben, die verstehen das, dass sie nichts Besonderes sind, dass sie nur Menschen sind und dass es mehr gibt und dass sie darauf ausgerichtet sind, dieses mehr zu erfahren. Sie erkennen schon die höhere Macht an. Aber das ist gerade die Gefahr bei dem Götzendienst und bei aller Religion, bei der Religiosität von uns Menschen ist das genau die Gefahr. Wir kommen in der Meinung, dass wir das Richtige tun. Wir verankern ja nicht alles in uns Menschen und das ist ja auch biblisch. Wir sagen doch nicht der Mensch, sondern Gott ist größer und somit ist das so vermischt mit dem echten Glauben. Deswegen wurde auch in dem Alten Testament der größte Augenmerk der Propheten bei der Mahnung des Volkes immer wieder auf den Götzendienst gerichtet, weil der so verführerisch ist. Der beruhigt das Gewissen eines Menschen und der denkt, es ist alles in Ordnung, es ist alles gut und jetzt habe ich meinen Götzen oder meinen Gott besänftigt. Das haben die Menschen auch hier gedacht. Der Mensch denkt, er macht das Richtige, weil das Wort Religio bedeutet auch wie gewissenhaftes Achtgeben auf Pflichten. Und so werden wir Menschen dadurch belogen, wir werden betrogen. Und die Religionen der Welt haben das alle gemeinsam erkannt. Der Mensch macht Fehler, das gibt jede Religion zu. Und der Mensch muss für seine Taten verantworten. Und somit sucht man Wege, wie kann man diesen Gott, der jetzt das alles überwacht, irgendwie gut stimmen? Wie kann man ihn besänftigen? Wie kann man Frieden mit ihm schließen? Das sucht die Religion des Menschen. Und in den meisten Fällen ist das dann die Wiedergutmachung. Wenn ich böse Taten habe, tue ich gut und dann gleicht sich das aus. Das ist so der Grundgedanke fast in alle religiösen Überlegungen. Und das ist verwirrend nahe, glaube ich, an die Offenbarung Gottes, an die Lehre der Heiligen Schrift. Und weil es so verwirrend nahe ist, ist es gerade so verführerisch. Und deswegen will ich hier auf einen Schwerpunkt von heute eingehen. Was ist Religion heute? Was tut die? Warum hindert die unserem Wachstum, unsere Dankbarkeit? Warum können Menschen sich nicht mit von Herzen freuen über die Schöpfung Gottes und ihm danken, sondern sind vielleicht in unserem Gewissen ganz ruhig und wissen gar nicht, dass wir hier was unterlassen, dass wir verführt werden. Und die Religion unserer Zeit, glaube ich, die macht das Opfer von Jesus Christus, dass er in diese Welt kommen musste, um für die Sünden der Menschen zu sterben, das macht die Religion heute für nichtig. Das ist eigentlich nicht nötig, dass Jesus das tun müsste. So argumentieren wir heute. Und so verlieren wir auch die Freude an wirklichem Glaubensleben, an wirkliche. Wir schätzen ja das gar nicht. Wir können noch so viel darüber wissen, wer Jesus ist. Aber wenn wir das nicht wissen, dass wir sündige Menschen sind, dann werden wir diese Gabe Gottes nicht schätzen können, weil wir das gar nicht im Verhältnis durchblicken. Deswegen erklärt das Neue Testament nicht nur, wer Jesus war, wie er war und warum er, aber auch warum er in diese Welt gekommen ist. Das wird im Neuen Testament sehr deutlich erklärt. Er ist gekommen, um uns Menschen zu erlösen. Wir sind sündige Menschen. Und die Religion der heutigen Tage erklärt uns Menschen für gut. Das ist unser Götzendienst. Das ist das, was wir heute schon als Götzendienst bezeichnen können. Der Mensch ist gut, ein Erlöser, den braucht er eigentlich nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das durchschauen und einfach mal das Wesen der Sünde überhaupt vielleicht verstehen können. Wie gesagt, Götzendienst wurde im Alten Testament als die größte Gefahr für Glauben angesehen. Sicher auch, weil Gott sagt, ich bin ein eifriger Gott. Aber auch, weil das so nah an dem Glauben ist. Weil das Gewissen des Menschen beruhigt. Es täuscht das Gewissen des Menschen. Der Mensch denkt, ich tue ja das Richtige. Ich fand das sehr gut beschrieben in dem Buch von dem ehemaligen Scharfschützen aus den Reihen der palästinensischen Befreiungsorganisation, PLO, wie wir die kennen. Es ist Tas Zada, der heute als Zeuge, als Friedensbotschafter, wie er sich versteht, auch dieses Buch verfasst hat, in dem er das berichtet, mit wie viel Eifer und und Verblendung er für diese Sache gekämpft hat. Er kannte den früheren Präsidenten der palästinensischen Befreiungsorganisation, den Yasser Arafat, persönlich. Hat an seiner Reihe, an seiner Seite gekämpft. Und was mir noch sehr bewegt hat, wo ich von großer Dankbarkeit erfüllt wurde, als ich das gelesen habe, dass er einige Monate vor dem Sterben von dem Yasser Arafat bei ihm zu Hause war und ihm das Zeugnis vom Evangelium gegeben hat. Und er sagt, geplant war nicht eine lange Zeit, aber ich blieb da lange. Er hat mich da gelassen. Er hat das alles gehört, was ich ihm erzählt habe, von diesem erlösenden Jesus. Was ich sagen wollte, er war aber der Meinung, der unser Bruder jetzt, dass er das Richtige tut. Und er sagt, als ich durch viele Umwege kam er dann in die Vereinigten Staaten und da hat er einen Freund gehabt, der ihm helfen wollte, eine Existenz aufzubauen, damit er leben kann, arbeiten kann und für seine Familie sorgen kann. Ich zählte mich ja gläubig, sagt er. Ich war nicht Christ. Aber ich war gläubig, dass es einen Gott gibt. Und in diesem Glauben dachte ich, fest verankert. Ich dachte auch, ich mache alles richtig. Und dann kamen wir in dem, dass mein Freund mir helfen wollte, hat er für mich eine Immobilie gefunden, wo ich dann mein Geschäft aufmachen wollte. Und als wir die Immobilie besichtigten, dann hatte der Freund ihm gesagt, ja, hier war früher ein Bestattungsunternehmen drin. Und da bin ich da rausgelaufen, sagt er, und habe mich geärgert und gesagt, was machst du mit mir? Das ist ja hier alles voller Dämonen. Hier kann man doch nicht, ich kann dich doch nicht reingehen, was du dir dabei denkst. Und der hat mich nur freundlich angeguckt und gesagt, weißt du was? Warum du Angst hast? Du hast keine Gottesfurcht. Wie kannst du sowas sagen? Wieso habe ich nicht Gottesfurcht? Ich bin doch Muslim. Ich bin doch der gottesfürchtigste Mensch, die es gibt. Wenn du vor Gott Furcht hast, dann hast du keine Furcht mehr vor Dämonen. Und ist weggegangen. Und ich hatte viele Tage keine Ruhe, sagt er. Ich hatte 3 Wochen gekämpft mit mir. Die Worte ließen mich nicht los. Ich habe gesagt, ich habe angerufen und gebeten, kannst du mir helfen? Und er sagte, weißt du, ich kann dir helfen, aber dann musst du einen Juden lieben. Und dann hatte er ihm gesagt, weißt du, was du da von mir verlangst? Das ist doch mein Lebenskampf. Dagegen kämpfe ich doch gerade. Ich kann dir nichts anderes sagen. Und weil meine Qual so groß war, sagte er, habe ich gesagt, ich kann nicht anders, komm zu mir. Und dann ist er gekommen. Und er hat mir nichts gesagt. Der hat das Evangelium aufgemacht. Und er hat ihm das Wort aus Johannes gelesen. Und das Wort wurde Fleisch. Und das Wort war bei Gott. Und das wohnte unter uns. Und nach diesem Vers, sagt er, bin ich auf meine Knie gefallen und habe angefangen, Israel zu segnen. Und ich wusste wieder nicht, was mit mir geschieht. Solche Worte hatte ich noch nie in meinem Gedächtnis gehabt. Er sagt, ich bin 6 Monate nicht zur Arbeit gegangen. Ich habe die Bibel zu Hause gegessen. Ich habe gelesen, gelesen, gelesen und gelesen. Und Gott hat sein Herz verändert. Von der Religion zum lebendigen Gott, der das Leben schenkt. Und wie Gott auf einmal wahrnehmen können, uns über ihn freuen. Und an einem einfachen Tischgebet eine Freude zu haben, dass wir jetzt den Himmel berühren, dass es etwas Göttliches ist. Und wir kennen das doch, wie diese Gewalt des Wortes Gottes uns berührt. Wir haben heute noch kurz Nachrichten gehört mit meiner Frau, WDR5. Und dann kommt mitten in dieser Sendung eine kurze Wortlesung aus dem Matthäus-Evangelium. Wie heben sich diese Worte Gottes von allem, was da geredet wird, ab? Das ist doch das berührt doch das Herz, das lässt uns doch einfach anders wahrnehmen, spüren. Er hat euch doch alles gegeben, damit eure Herzen mit Freude erfüllt werden. Wir dürfen daran nicht gewöhnt werden, dass wir uns nicht über Gott freuen können. Denn das ist, worum und wie er sich offenbaren möchte. Die Religion hat diese Menschen hier verblendet. Sie haben hier ein Wunder erlebt und wussten das auch einzuordnen, dass das nicht menschliche Art ist. Das war richtig. Ein Mensch kann sowas nicht machen. Aber deswegen hatten sie noch nicht den Weg zum lebendigen Gott gefunden. Es sollte sie zur Umkehr führen. Es hat es aber nicht gebracht. Die Religion hat die Menschen, Herzen und Augen verblendet. Und das will sie auch heute noch tun. Sünde ist nicht eine Erfindung der Kirchen. Das muss doch jeder Mensch sehen, wenn er die Augen aufmacht in das Leben hinein. Man sagt, dass das 19. Jahrhundert ein Jahrhundert war von viel liberalem Optimismus. Das heißt, die Menschen hatten so eine große Hoffnung, dass man sagte, wenn wir den Menschen Bildung geben, wenn wir sie gut erziehen, wenn wir das für alle zugänglich machen, was ja gute Sachen sind. Aber man war der Meinung, dadurch werden wir das Kernproblem regeln können. Jesus sagt aber, aus dem Herzen der Menschen kommen böse Sachen. Und die sind in den Menschenherzen. Und das ist nicht so, dass wir hier nur uns schauen und sagen, irgendwo ist ein Verbrecher, läuft herum und irgendwo noch einer, aber sonst sind wir alles Gute. Das ist das Verkehrte dabei. Das ist in jedem Menschenherzen, ist das Böse da. Und das Böse muss gesühnt werden. Und das ist Jesus, der das tut. Das ist das Lamm Gottes, welches der Menschen Sünde trägt. Und deswegen ist das so eine Verblendung, wenn wir das in der Meinung sind und gar nicht mehr wissen und nicht eine Freude haben an dem Sohn Gottes, der uns als Gabe Gottes gegeben wurde. Allein das bürgerliche Gesetzbuch Deutschlands, was ja nur einen kleinen Teil von menschlichen Konflikten regelt, das ist der private Bereich, was Menschen untereinander für eventuelle Konflikte haben können oder haben. 950 Seiten. Warum? Weil wir Menschen streiten miteinander. Wir haben immer was auszusetzen. Wir haben immer Konflikte. Das hat doch nicht eine Kirche sich ausgedacht. Da kann man das doch sehen, was wirklich in der Welt los ist. Warum haben wir so viel, auch weltweite, wirklich schlimme Konflikte? Jesus sagt, aus dem Herzen der Menschen kommen böse Gedanken. Und hier sollen wir uns nicht verblenden lassen und das irgendwie überschauen oder so tun, als ob das nicht so wäre. Wenn wir Häuser bauen, Fenster einbauen und Türen einbauen, wir hatten mal den Besuch hier aus Afrika, die Brüder, dass wir zu Hause dann waren und zu Abend gegessen haben, haben wir in dem Wohnzimmer sind große Scheiben. Und er sagte dann, das geht bei uns nicht, das muss alles vergittert werden. Man kann nicht einfach so erdeneben eine Glasscheibe haben im Haus, brechen die hier nicht ein. Ja, wir meinen vielleicht, nein, das ist einigermaßen geht das alles. Aber warum haben wir überhaupt Schlösser an den Türen? Die Tür selber ist noch vielleicht für Wärmeschutz, aber warum schließen wir zu? Machen wir das gegen die Guten oder die Bösen? Weil das Menschenherz voll Sünde ist. Deswegen ist das nötig, wenn wir im Bus steigen. Wäre es nicht möglich, dass man da einfach eine Büchse hätte und jeder legte da was rein oder den Fahrpreis? Warum müssen wir ein Ticket ziehen? Weil wir Menschen schummeln und wir würden schummeln. Wir tun das. Deswegen ist es doch sichtbar, dass das nicht stimmt, dass wir Menschen gut sind. Sicher gibt es viele gute, barmherzige Taten. Und in seinem Buch hat ja jetzt ein indischer Professor das mal wieder der Welt vorgeführt und gesagt, das heißt, glaube ich, auch so, das Buch Zurück zur Mitte. Das heißt, er hat mal nachgeforscht, was das Evangelium für die menschliche Zivilisation gebracht hat. Viele gute Frucht gebracht. Aber das Kernproblem, dass das Menschenherz böse bleibt, das ist da. Und deswegen brauchen wir immer, jeden Tag neu, unseren Herrn Jesus als den, der unsere Sünden trägt. Eindeutiges Zeugnis der Heiligen Schrift. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht den einzigen. Auch wir Frommen haben hier oft, denke ich, Probleme damit und wissen uns gar nicht so, ordnen wir uns hier auch noch rein. Ich werde gleich ein Beispiel erzählen. Ich glaube, das wird uns davon überzeugen. Wir alle gingen in die Irre, wie die Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere alle Sünden auf ihn. 3 Kapitel im Römerbrief bezeugen das, dass wir Menschen Sünde haben, dass wir Menschen sündig sind und dass wir Erlösung brauchen. Dann schmeckt die Gnade. Und wenn wir behaupten, wir seien ohne Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Auch an gläubige Menschen gerichtet, dieses Wort. Wir fühlen uns, glaube ich, oft so gut, weil wir uns nicht gut prüfen. Es war eine Begebenheit, die ich gelesen habe aus einem Nahverkehrszug in der Nähe von Moskau. So wie das dann ist bei diesen Zügen, die halten oft, jede kleine Station, Menschen steigen ein, steigen aus. Und bei einem Haltestelle kam ein Mann rein, von seiner äußeren Erscheinung, von dem Geruch, was von ihm ging, war alles deutlich. Er war ein Obdachloser. Ein blaues Auge angelaufen und er hat sich damit auch nicht zurückgehalten. Als der Zug dann erstmal so seine Geschwindigkeit hatte, ist er durch den Wagen gegangen im Gang und hat einfach den Leuten seine Mütze hingehalten und gesagt, Leute, ihr seht, wie ich aussehe, aber ich habe jetzt wirklich Hunger. Und ihr seht auch, dass ich trinke und wahrscheinlich werde ich das, was ihr mir gibt, auch wieder vertrinken. Aber vielleicht kann mir jemand was geben. Und er ist so durch den Zug gegangen und Menschen haben ihm wirklich Geld gegeben. Als er bis zum letzten Sitzplatz kommt, da sitzt ein Mann, gut gekleidet, aber einen sehr finsteren Blick. Und der hat ihn angeschrien und gesagt und beschimpft mit allen möglichen Worten und gesagt, du tauge nichts. Du bettelst hier rum, du lebst von anderen Menschen und hat angefangen zu erzählen von sich, ich bin ein ehrlicher Mensch. Und ich gehe hier nicht betteln. Und ich brauche es vielleicht mehr wie du. Und ich habe meine Arbeit verloren. Und in dieser Situation wurden alle still. Alle Menschen hörten zu. Und dieser Obdachlose, der hat gesagt, mein Bruder, hier nimm das doch alles. Die Menschen sind gut, die geben noch. Der hat sich gewehrt, der wollte das nicht nehmen, aber er konnte nicht. Der hat ihm das einfach hingeworfen und ist rausgegangen. Und dann sind die beide in diesen Zwischenraum zwischen den Wagen gegangen und haben sich da weiter unterhalten. Und die ganzen Leute haben zugehört. Und die ganze Frage ging darum, sind die Menschen gut oder nicht? Der ist dann irgendwann ausgestiegen. Und der Mann, der das beschreibt, der das beobachtet, der sagt, als ich dann ausstieg, da ging ich bei diesem Mann am Fenster vorbei, der saß auf seinem Platz und weinte. Warum verbittert sich ein Herz, das meint, alles richtig zu machen? Warum haben wir in dem Richtigtun, in dem Gerechtsein, in dem wirklich richtig alles machen, auf einmal keine Vertrauen zu anderen Menschen? Warum haben wir da so eine verbitterte Haltung? Und können nicht glauben, dass auch wir Liebe gebrauchen und wollen auch keinem Liebe mehr weitergeben. In dem Versuch, das Richtige zu tun. Diese beiden Menschen standen ja auch mal im Tempel, was Jesus erzählte, und haben gebetet. Und der eine hat auch alles aufgereiht, dass er sich wirklich bemüht, alles gut zu machen. Ich wollte damit nur sagen, Geschwister, auch in diesem Bemühen kann sich unser Herz so verfestigen, so undurchdringlich werden, hart werden, unbarmherzig werden, obwohl wir meinen, von dem äußeren Verhalten, wir sind ja die Guten. Wir machen doch das Gute, das Richtige. Ich sprach mit einem Bruder, der noch nicht so lange Christ ist, und er sagt, ich habe mich in dem ersten Jahr meines Glaubens zu einem unmöglich selbstgerechten Menschen entwickelt. Ich dachte, das mache ich jetzt einfach mal alles richtig und habe gemeint, das wirklich tun zu können und alle anderen verachtet. Auch das Herz der frommen Menschen braucht Jesus, braucht jeden Tag dieses Lamm, unser Lamm Gottes, der uns unsere Sünden vergibt. Und dass wir nicht immer pochen darauf, dass jetzt endlich mal mache ich doch mal alles richtig. Wir dürfen, müssen doch auch schmecken können, wie Jesus gnädig ist, wie er vergibt, was er für uns Menschen tut. Sünde bewirkt immer eine Entfremdung von Gott. Das sehen wir in all den Menschen, die mal im Alten Testament, Propheten, Jesaja haben wir jetzt gelesen, auf einmal, sobald er die Heiligkeit Gottes berührt, was sagt der Mensch das Erste? Auch als Diener Gottes, ich bin ein unreiner Mensch. Und deswegen denke ich immer, wenn wir so sicher uns wähnen in unserem Wandel, dass wir alles so gut und richtig machen, das ist einfach, weil wir das nicht durchschauen. Wir sehen das einfach nicht, wie viel Dreck da in uns ist. Sobald die Heiligkeit Gottes uns berührt, dann merken wir das. Und dann schmeckt Jesus. Da sind wir dankbar für ihn. Da können wir lieben. Spurgeon erzählt von sich. Ich zögere nicht, sagte er zu seiner Zeit, zu behaupten, dass die mein Leben kannten, keine außergewöhnliche Sünde an mir entdeckt hätten. Aber wenn ich mich sah, war alles voller Ablehnung gegen Gott. Ich war wirklich nicht wie die anderen Jungen, unehrlich, war auch nicht unzuverlässig. Ich fluchte auch nicht. Aber einmal begegnete mir der Mann Mose mit dem Gesetz der 10 Worte. Und als ich sie las, schienen sie alle in einem Chor von dem dreimaligen heiligen Gott mich anzuklagen. Wir müssen nicht immer unsere guten Taten aufzählen. Wir sind doch Menschen der Gnade Gottes. Menschen der Gnade, die Jesus erlöst. Und wir wollen sein Werk doch nicht auch wegdiskutieren und wegdenken. Und das gar nicht für nötig sehen, dass er gekommen wäre in diese Welt, uns Menschen, uns sündige Menschen zu erlösen. Wenn wir erst unser Problem sehen, dann fangen wir an zu freuen an der Gabe Gottes, an der Gnade Gottes. Da sind wir dankbar. Dann ist das kein Zwang. Da muss man das sich nicht einüben. Dann ist das so, wie wir das oft ausdrücken, dann kommt das aus dem reinsten Herzen. Gott offenbart sich auch in seinen guten Gaben. Gott offenbart sich in Jesus Christus. Pflichterfüllung kann vielleicht unser Gewissen beruhigen, aber der Glaube wird uns zu schmecken geben, was es heißt, sich an Gott zu freuen. Amen.